Ein paar Worte zu unserem Schlaflabor. Wir betreiben im dritten Bezirk im Herz-Jesu-Krankenhaus das Schlaflabor. In der Zwischenzeit ist es ein sehr großes Schlaflabor geworden. Wir haben das größte Schlaflabor Österreichs in der Zwischenzeit. Man kann sogar sagen Europas. Die genauen Zahlen werde ich Ihnen im Rahmen meines Vortrages ein bisschen näher bringen. Ich glaube, ich werde dann gleich starten. Ich darf Sie ein bisschen durchführen von der Diagnose zur Therapie. Ab wann wird Schnarchen gefährlich? Ab wann ist es ungefährlich? Wovon reden wir? Schlafbezogene Atmungsstörungen kann man in einige Teile aufteilen, in verschiedene Symptome. Das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom ist bei uns das häufigste Syndrom, das wir im Schlaflabor behandeln. Es gibt aber auch ein zentrales Schlafapnoe-Syndrom. Das gehört vorrangig den Neurologen. Dort sind eher neurologische Ursachen, die behandelt werden. Dann noch die schlafbezogenen Hypoventilations- und Hypoxämie-Syndrome, die schlafbezogenen Hypoventilation und Hypoxämien durch andere körperliche Erkrankungen oder andere schlafbezogene Atmungsstörungen gehören dazu. Wie definieren wir nun die wichtigen Parameter in unserem Schlaflabor? Was ist eine Apnoe? Eine Apnoe ist eine Atempause. Man kann auch sagen Atemstillstand, der während des Schlafes auftritt. Dieser Schlaf, also wir reden dann von einer Apnoe-Phase, wenn sie mindestens 10 Sekunden stattgefunden hat. Also wenn Sie sich da so anschauen, das sind so klassische Phasen, wo eine Apnoe stattgefunden hat. Bei einer Hypnoe haben wir auch eine Verringerung des Atemflusses, der mindestens 30% und mehr sein muss, auch wieder über 10 Sekunden. Ganz essentiell, hier kommt es zu einer Sauerstoffentsättigung, was ja bei der Apnoe nicht der Fall sein muss. Und wenn man eine Sauerstoffentsättigung von über 3% und mehr hat, oder ein Arousal, das ist so eine Weckreaktion, die aufgrund von Stresshormonen bedingt ist, spricht man von einer Hypnoe. Dann für uns der wichtigste Index ist der AHI, der Apnoe-Hypnoe-Index. Das ist jener Index, wo die Anzahl der Apnoen und Hypnoen pro Stunde Schlafzeit gezählt werden. Also das ist der relevante Parameter für uns, um die Diagnose zu stellen. So ein bisschen ein Synonym zum HbA1c des Diabetikers. Ein AHI unter 5 ist normal. Zwischen 5 und 14 sprechen wir über ein leichtes Schlafsyndrom. Bei 15 bis 24 Stunden von einem mittelschweren und bei über 25 und mehr von einem schweren Apnoe-Syndrom. Wie ist das mit dem Schlafen? Ist Schnarchen jetzt gefährlich? Das Schnarchen allein ist noch nicht gefährlich. Es kann unangenehm sein, es kann den Partner stören, aber Schnarchen allein reicht noch nicht aus, um eine Atemstörung zu haben, eine Schlafstörung zu haben. Bei 25% der Erwachsenen, beziehungsweise auch im älteren Jahr, 50% der Patienten schnarchen in der Nacht. Das allein macht aber noch keine Erkrankung. Eine OSAS, ein obstruktives Schlafapnoe-Syndrom, ist viel seltener. Man sagt bei 4% der Männer und 2% der Frauen über dem 40. Lebensjahr. Da ist die Dunkelziffer vielleicht noch ein bisschen höher zu interpretieren. Und bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist die Prävalenz deutlich höher. Wie darf man sich jetzt die Pathogenese einer Schlafapnoe vorstellen? Eine zentralnervöse und oder neuromuskulärer Prozess findet hier statt, der im Schlaf zu einer Änderung der zentralen Atmungsregulation führt und oder den Tonus der Muskulatur der oberen Atemwege beeinflusst. Das heißt entweder zentral oder obstruktiv oder gemischt. Bei welchen Patienten sollten Sie an eine Schlafapnoe denken? Patienten, die schnarchen allein, wie gesagt, reichen nicht aus. Das sind die Patienten, die zum Beispiel im Schlaf aufwachen und nach Luft ringen, wo der Partner den Schlafenden aufweckt und sagt, du atmest ja gar nicht in der Nacht. Das ist ein klassischer Patient, wo man an Schlafapnoe denken sollte. Patienten mit einem höheren Body Mass Index, männliches Geschlecht ist in dem Fall deutlich vermehrt. 3/4 der Patienten mit Schlafapnoe sind männliche Patienten. Kranofasziale Besonderheiten sind wichtig. Wenn man den Balmann-Patti-Score sich anschaut, sieht man schon hier, wenn Sie hier nicht mehr den weichen Gaumen sehen, dass hier Atemwegsbehinderungen stattfinden können in der Nacht, ist auch ganz klar. Alkohol ein wichtiger Faktor in der Nacht, weil er zu einer Relaxation der Muskulatur der oberen Atemweg führen kann, ebenso natürlich auch Schlafmittel. Ganz wichtig, der morgendliche oder die nächtliche erhöhten Blutdruck, das Non-Dipping in der Nacht, also wo die Patienten nicht, wie es gehört, eigentlich in der Nacht eine Absenkung des Blutdrucks erfahren, weil hier eine Gegenregulation aufgrund der Stresshormone stattgefunden hat. Morgendliche Nüchtern Blutzuckerspitzen und eigentlich jede Form der kardiovaskulären Erkrankung. Symptome und Auswirkungen des Schlafapnoe-Syndroms. Tagesmüdigkeit, der Sekundenschlaf, ein ganz wichtiges, hat ja auch in der Straßenverkehrsordnung seit kurzem eine Novelle gegeben, dass nur mehr jene Patienten, die eine Schlafapnoe haben, eigentlich ein Fahrzeug lenken dürfen, wenn sie gut unter Therapie stehen, sprich also, wenn sie maskenpflichtig sind, auch die Maske adäquat nehmen und der Sekundenschlaf untertags nachgelassen hat. Das ist die Problematik, die der Patient hat, wo er sozusagen andere schädigen kann, aber vice versa, natürlich der meistgeschädigte ist der Patient. Es können Herzrhythmusstörungen auftreten, hier auch Vorflimmern sehr häufig. Arterielle Hypertonie habe ich schon angeschnitten, atherosklerotische Veränderungen, eigentlich alle kardiovaskulären Erkrankungen, die damit assoziiert sind. Nykturie, auch ein Symptom, gerade durch diese sogenannte Wettreaktion, dieses Arousal, das nach so einer Apnoe-Phase stattgefunden hat, da treten Stresshormone frei, das Adrenalin wird freigesetzt und dadurch geht man auch häufiger des Nächtens auf die Toilette. Das kann man natürlich nicht mit der Prostata-Problematik jetzt eins bringen, das muss man differenzieren, aber wenn das ohne Grund stattfindet, wäre das auch ein Symptom in diese Richtung zu denken. Diagnostisch haben wir einige Möglichkeiten. Wie immer, Screening eigentlich das Beste, wo man beginnen sollte. Screening kann man einerseits machen, indem man die Symptome, die ich Ihnen gerade genannt habe, ein bisschen genauer sich unter die Lupe nimmt bei den Patienten. Wenn man Screening-Maßnahmen mit Fragebögen beginnt, es gibt hier 3, 4 verschiedene Fragebögen, die eine sehr gute Aussagekraft Ihnen ermöglichen, wo der Verdacht einer Schlafapnoe vorhanden sein könnte. Oder aber auch Polysomnographie bzw. Polygraphien. Polygraphien sind die Geräte, die man im ambulanten Setting tragen kann. Das sind so ungefähre Aufnahmen, wo man eine Nacht mit diesem Gerät verbringen kann, wo nicht alle Ableitungen stattfinden. Sie werden es jetzt noch ein bisschen genauer beim Herrn Weingärtner hören. Und wie gesagt, die Polysomnographie dann bei uns im Schlaflabor. So würde so ein Fragebogen aussehen. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Im Endeffekt wird hier abgefragt über das Schnarchverhalten des Patienten, wie man sich nach dem Schlaf fühlt, ob man schon jemals beim Autofahren eingenickt ist. Also subjektive Parameter werden hier erhoben, also relativ einfach zum Ausfüllen. Das Gleiche bei diesem Fragebogen, wo eigentlich die Wahrscheinlichkeit erhoben wird, einzuschlafen. Also eine subjektive Selbsteinschätzung der Tagesmüdigkeit kann man mit diesem Fragebogen erheben. Diese Fragebögen, die ich hier angebracht habe, die können Sie wunderbar im Internet runterladen, die sind alle online, der rechnet es Ihnen sogar schon aus. Also das geht heutzutage relativ einfach. Ein paar Worte zur Schlafarchitektur. Es gibt 5 Schlafstadien. Einmal das Wachstadium, dann gibt es die 2 Leichtschlafstadien, dann das Tiefschlafstadium und dann das REM- oder Traumstadium. Und das hängt alles miteinander zusammen. Man sagt ja, man sollte eigentlich immer einen Schlaf, der Schlaf vor Mitternacht ist der beste Schlaf, das ist völlig richtig. Das hat etwas mit unseren Hormonen zu tun, das hat etwas mit dem Tag-Nacht-Rhythmus mit Helligkeit und Dunkelheit zu tun. Der Schlaf am Tag ist immer weniger erholsam als jener in der Nacht. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass hier der Schlaf vor Mitternacht nicht 12 Uhr Mitternacht gemeint ist. Wir reden hier von 3 bis 4 Uhr in der Früh. Das ist jetzt schlaftechnisch sozusagen Mitternacht. weil hier sozusagen das Wechselspiel zwischen Melatonin und Cortison beginnt. Der Cortisolspiegel beginnt da zu steigen, das Melatonin zu sinken. Und wie Sie da unten sehen können, am Anfang kommen Sie auch noch gut und länger in die Tiefschlafphasen. Das wird dann verschoben in Richtung REM-Phase. Circa 5 Wiederholungen pro Nacht wiederholt sich das Ganze. Das heißt, Sie haben so einen Schlafzyklus von 70 bis 110 Minuten. Und wie gesagt, wenn Sie jetzt zum Beispiel 4 oder 5 Stunden vor 3 Uhr früh geschlafen haben, haben Sie schon eine gute Schlafphase hinter sich gebracht. Was sind jetzt zentrale Schlafapnoen? Das sind Störungen in der Atmungsregulation. Hier ist kein oder ein verminderter Atemfluss trotz offener Atemwege vorhanden. Also es fehlt die inspiratorische Atemanstrengung. Zentrale Apnoen sind nicht pathologisch in der REM-Phase oder in der Einschlafphase. Und die meisten Ursachen für die zentralen Schlafapnoen können einerseits im neurologischen Bereich angesiedelt sein, aber auch vorrangig im Bereich der Herzinsuffizienz oder bei Einnahmen von gewissen Medikamenten. Es gibt da das primäre idiopathische Schlafapnoe-Syndrom, wo man eigentlich keine Ursache als solches hat. Das sind vor allem Männer mittleren Alters. Und das viel bekanntere ist die zentrale Schlafapnoe bei Jane Stock. Jane Stock hat so eine ganz charakteristische Architektur. Wenn Sie sich das da anschauen wollen, hier kommt es beim Atemfluss zu einer Crescendo hinauf und dann zu einer Decrescendo-Phase. Wie gesagt, auch das sollte mindestens 10 Minuten dauern. Hier sind zentrale Apnoen und Hypnoen dazwischen und die können sowohl in der Non-REM-Phase oder im Wachzustand auftreten, aber eher weniger im Tiefschlaf. Vorrangig Patienten mit Kardiomyopathie, 50% der Patienten mit Kardiomyopathie sind davon betroffen, aber auch chronisch nierenkranke Patienten oder Insultpatienten. Es gibt auch noch zentrale Schlafapnoen, die andere Ursachen haben, zum Beispiel bei höhenbedingten periodischen Atmungen, das heißt, wenn Sie sich in große Höhen begeben, Höhen über 4000 Meter, es reicht zum Beispiel, wenn Sie nach Mexico City fliegen, dort können Sie das auch schon haben, Müdigkeit, Erschöpfung, das sind diese unspektakulären und unspezifischen Beschwerden, die Sie haben werden, sind eher gering ausgeprägt, gute Therapie, schnell die Höhe verlassen, wenn das auftritt, dann normalisiert sich das wieder. Es gibt aber auch andere körperliche Erkrankungen, entzündlich-tumoröse Genese oder Diabetiker können das auch haben. Oder wie schon vorhin erwähnt, gerade Medikamente oder Drogen, vor allem auch Benzodiazepine oder Schlafmedikamente, können das mit beeinflussen. Und das ist, wie gesagt, die häufigste Erkrankung bei uns im Schlaflabor. Das ist die obstruktive Schlafapnoe. Und ich habe Ihnen schon gesagt, wir teilen das auf in 3 verschiedene Stadien, von leicht bis schwergradig. Und wenn Sie da links schauen, sehen Sie diese typische Apnoe. Dann hier ein großer Ausstoß, das ist so eine Weckreaktion, so eine Arousal gewesen, wo der Patient aufwacht. Und dann geht es schon wieder weiter mit den Apnoe-Phasen. Hier haben Sie eine typische Hypnoe, also nicht ganz, kein ganzer Atemstillstand. Sie sehen hier eine Atemflussbewegung und dann die Weckphase. Wie gesagt, das nächtliche Aufschrecken mit Atemnot. Meistens hat der Partner mehr Angst als der Patient selbst während dieser Phase. Und wie gesagt, Tagesmüdigkeit, Nachtschweiß, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwächen etc. sind ganz wesentlich. Wenn Sie sich das ganz kurz anschauen wollen, wie das jetzt auch anatomisch ausschaut, wenn man hier am Rücken liegt, wäre die Muskulatur der oberen Atemwege hier im Normalzustand und bei Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe kommt es hier zu einem Hindernis und der Atemfluss ist hierdurch verengt. Einer von 15 Erwachsenen im höheren Lebensalter hat einen AHI von über 15. Das heißt, dass einer von 15 kommt in ein mittleres Schlafapnoe-Syndrom, was ja durchaus eine hohe Anzahl ist. Wie gesagt, auch Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, habe ich Ihnen schon gesagt, eine häufigere Inzidenz und Prävalenz. Was kann man jetzt machen? Erstens einmal, Sie werden es genauer jetzt noch erfahren von meinen 2 Kollegen, die nachher sprechen. Ich werde es nur überblicksmäßig anreißen. Wenn eine Gewichtsreduktion von Vorteil ist, dann ist das sicher die erste Maßnahme. die Meidung von, also eine sogenannte Schlafhygiene muss sein, das heißt Meiden von Alkohol, atemdepressiven Medikamenten wie Schlafmitteln sind durchaus oft der Grund, wie man das beheben kann. HNO-ärztliche Sanierung, das machen wir meistens natürlich vorher schon im Screening. Bei uns werden alle Patienten vorher schon im Screening durch einen HNO-Arzt diesbezüglich angesehen. Schlafpositionstraining, gerade bei leichtgradigen Schlafapnoe-Syndromen, eine durchaus erfolgversprechende Methode. Sie werden es dann auch sehen. Und wie gesagt, wenn es ein mittleres bis schweres Schlafapnoe-Syndrom ist, dann kommt man zu einer Maskenbeatmung. Die ganzen Maskentypen werden Sie dann noch näher kennenlernen. Es gibt auch geringe Evidenz. Es gibt so modernere Therapieansätze wie Schrittmacher, elektronischer Schrittmacher. Ist alles noch in den Kinderschuhen. Ist leider noch nicht jetzt wirklich zu empfehlen. Didgeridoo regelmäßig. Es hat auch eine Studie was gezeigt, dass das vielleicht einen positiven Effekt haben könnte. Wie gesagt, kleine Fallzahl. Noch nicht zu empfehlen. Und wenn es eine zentrale Schlafapnoe-Syndrom handelt, dann muss man die Grunderkrankung therapieren. HNO-mäßig, wie gesagt, endoskopisches Vorgehen, diese ganzen Uvulopalatopharyngoplastik, also ganz leicht auszusprechende Therapieformen, sie sind meistens nicht hundertprozentig und es wird im Laufe der Zeit dann meistens auch schlechter. Protusionsschienen ist eines der wenigen Sachen, das relativ einfach geht und bei manchen Patienten ausreichend ist. So, ich darf Ihnen auch kurz noch mal unser Schlaflabor vorstellen. Wie gesagt, ich habe Ihnen schon gesagt, im 3. Bezirk, im Herz-Jesu-Krankenhaus sind wir. Die Frau Oberarzt Mühlbacher und die Frau Oberarzt Monat leiten das Schlaflabor von pulmologischer, ärztlicher Seite. Wir haben noch 2 Internisten mit im Schlaflabor dabei. Und insgesamt 17 Techniker arbeiten rund um die Uhr im Schlaflabor. Das sind biomedizinische Analytiker und medizinisch-technische Fachkräfte. Wie viele Plätze haben wir anzubieten? Wir haben in der Zwischenzeit 12 Schlafbeobachtungseinheiten an 364 Tagen im Jahr anzubieten. Das heißt, wir haben das Schlaflabor jetzt seit knapp 10 Jahren offen. Mit einem haben wir begonnen, mit einem Patienten, die Untersuchungseinheit haben wir begonnen, in der Zwischenzeit haben wir 12, deswegen haben wir jetzt ungefähr 30.000 Untersuchungen in den letzten 10 Jahren durchgeführt. Wie gesagt, Polysomnographien machen wir, sämtliche Maskeneinstellungen, die notwendig sind. Jetzt sind wir so bei 4.260, ist ungefähr so die Anzahl der Patienten, die wir jährlich betreuen. Jetzt rein nur untersuchungstechnisch. Wie viele Patienten bekommen eine Geräteeinstellung? Also wir können es in 3 Teile aufteilen. 45%, also circa die Hälfte der Patienten, kommen zu einer Erstbeobachtungsnacht. Ein Viertel der Patienten kommt zur Einstellung auf eine Maske. Das heißt, da wurde schon das Schlafapnoe-Syndrom identifiziert und diagnostiziert. Und 30% unserer Patienten sind Kontrollpatienten. Wir haben natürlich, nachdem wir jetzt schon so eine große Fallzahl haben, die Notwendigkeit, die Kontrollen regelmäßig in den niedergelassenen Bereich weiter zu therapieren lassen und zu kontrollieren lassen. Sonst könnten wir keine neuen Patienten mehr aufnehmen, wenn wir alle unsere Patienten immer wieder kontrollieren würden. Ich habe Ihnen auch schon gesagt, das ist eine Erkrankung der Männer. Wenn man es sich anschaut, ungefähr 3/4 der Patienten sind Männer, 1/4 davon sind Damen. Wir haben uns einmal angesehen, wer ist unser Hauptzuweiser im Schlaflabor? Man kann es zusammengefasst sagen, es ist eh so, wie man es sich denken kann, es sind die HNO-Ärzte, Pulmologen, Allgemeinmediziner und Internisten sind unsere Hauptzuweiser. Wie gesagt, alle verschiedenen Fachgruppen, die es eigentlich gibt, weisen zu, aber die Hauptzuweiser sind HNO-Ärzte, Pulmologen. Kooperation zwischen Schlaflabor und Praxis. Was würden wir uns erwarten, auf was Sie schauen würden? Sie sollten nur an die Schlafapnoe denken, dass sie da sein kann. Und Sie sollten daran denken, wenn Sie Patienten haben, die schwer einstellbar sind, die sehr adipös sind, die eine kardiovaskuläre Erkrankung haben, wo nicht ganz klar ist, welche Ursache das ist. Die Patienten, die auch schlafen, die Tagesmüdigkeit haben, die Konzentrationsschwäche haben, das nächtliche Erwachen mit Atemnot, ein ganz heißer Faktor, wo man an die Richtung Schlafapnoe mal denken sollte. Was könnten Sie uns noch, wie könnten Sie sich noch ein bisschen mit der Diagnose nähern? Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, es gibt hier einige Fragebögen, die sehr hilfreich sein können. Wie gesagt, diese Fragebögen, die ich hier angeführt habe, sind alle gut im Internet abfragbar und spucken eigentlich eine sehr gute Richtung aus, in welche Richtung es gehen kann, ob der Patient eine hochgradige Gefährdung hat, eine Schlafapnoe zu entwickeln oder nicht. Und dann würden wir uns freuen, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, damit wir auch eine Polysomnographie anbieten können. Ich habe am Anfang schon gesagt, Polygraphien gibt es auch. Das sind ambulante Untersuchungsmöglichkeiten, die wesentlich weniger Ableitungen natürlich bergen, als wenn Sie es dann im Schlaflabor haben. Das sind Screening-Maßnahmen, die Lungenfachärzte und ich glaube auch gewisse Internisten anbieten können, die auch kassentechnisch sogar abrechenbar sind. Wir haben das einmal mit einer internistischen Ordination uns angesehen, wie das funktioniert bei einem Internisten, der knapp 250 Polygraphien durchgeführt hatte. Davon waren ein Viertel ungefähr positiv und die Hälfte hat er uns ins Herz-Jesu-Krankenhaus geschickt zur Polysomnographie. Und von den 23 Patienten haben 22 Patienten eine Therapie bedürfen. Das heißt, das Screening ist ein sehr guter Parameter, um dann auch eine adäquate Therapie bzw. Diagnose zu bekommen. Kontrollen habe ich Ihnen auch schon gesagt. Wir haben in der Zwischenzeit sehr, sehr viele Kontrollen. Wir machen hier ein ganz starres Schema, wie wir vorgehen bei Patienten, die bei uns diagnostiziert worden sind und eine Schlafapnoe diagnostiziert bekommen haben. Die werden auf die Maske eingestellt und dann nach 4 und nach 18 Monaten nachkontrolliert. Das wird im Schlaflabor durchgeführt. Bei mittelgradigen, nicht CPAP-pflichtigen Patienten führen wir nach einem Jahr die Kontrolle durch. Was wir dann machen, wenn dann die 18 Monate bei den Patienten mit den Masken vorbei sind, beginnen wir die Patienten, die Compliance-Daten auszulesen. Das können Kollegen sein, die sich mit der Schlafapnoe gut auskennen, die haben Auslesegeräte und das kann man ohne Probleme in der Ordination leicht machen. Dazu müssen die Patienten nicht ins Schlaflabor kommen und vor allem, es ist nicht notwendig und vor allem, wir haben so viel Bedarf an neuen Patienten, diese untersuchen zu können, dass gerade die Patienten, die das nicht mehr so benötigen, auch im niedergelassenen Bereich weiter betreut werden können. Gut. Ja, ich hoffe, Ihnen nochmal so einen ersten Überblick über das Schlafapnoe-Syndrom gegeben zu haben und danke mal vorerst für Ihre Aufmerksamkeit.